Kultur pur.
In professioneller Zusammenarbeit mit den vernetzten Kulturwissenschaften.
Gestaltet von den Schüler und Schülerinnen der Klasse 6a und 6b.
Eigenes und Fremdes.
Heute möchte ich mich, Constanze Rammer, mit dem Thema Eigenes und Fremdes beschäftigen. Ich selbst habe meine Gedanken in ein Gedicht verfasst, das Sie nun hören. Es handelt von den Gedanken, die in jedem von uns kreisen, wenn es darum geht, sich an etwas Neues, Unbekanntes zu gewöhnen.
Eigenes und Fremdes.
Wie kann es sein, dass Fremdes mir so furchteinflößend erscheint, das Eigene mir so bekannt ist und das Fremde wirkt wie eine böse List? Ich selbst entscheide, was mir fremd sein soll und was ich mein Eigen nenne, zu dem ich mich auch zu jeder Zeit bekenne, aber mein Fassungsvermögen ist dafür voll.
Warum ist es für mich nur so schwierig, obwohl ich bin nach neuem Unbekannten so begierig? Es ist unerklärlich, warum ich davor weglaufe, obwohl ich doch gerne von dem Geschmack des Fremden saufe.
Doch erkenne ich den Grund meiner Angst nicht. Ich selbst sehe auch am Ende des Tunnels kein Licht. Meine Furcht ist endlos. Doch wo hat sie nur begonnen? Diese Erinnerung ist aus meinem Gedächtnis zerronnen. Ich denke, sie war schon immer da, bevor ich sie überhaupt sah. Doch nun sind Vorurteile in meinem Geist eingedrungen. Ich höre sie, sie werden von der Angst vor dem Fremden gesungen.
Es steht fest, ich muss es jetzt wagen. Und das Neue, da mir Fremde ertragen. Ich stelle mich meinen inneren Dämonen. Ich will mich nicht länger schonen. Neues ich zu entdecken begehre, damit es mich Unbekanntes lehre.
Ich wollte mit meinem Gedicht meine Unschlüssigkeit Fremden gegenüber zeigen. Ich selbst bin sehr oft unentschlossen, wie ich Neuem gegenübertreten soll. Man hat oft Vorteile, weil man Angst hat, dass etwas Ungewohntes in das gewohnte Leben einen Platz einnimmt. Die Musik, die Sie im Hintergrund hören, ist von der Komponistin Rachel Portman, die die Musik des Filmes Chocolat komponiert hat. Ich habe das Stück Boycott Immorality gewählt, da es die Furcht der Menschen gegenüber Fremden zeigt. Und nun ein Stück von Frédéric-François Chopin, Minute Waltz.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf ein Wiederhören mit Kultur pur.
Das Fest des Huhnes.
Thema des folgenden Beitrags ist ein Film von Walter Wippersberg namens Das Fest des Huhnes. Der Film zeigt schwarzafrikanische Forschungsreisende, welche nach Oberösterreich reisen, um typische Sitten und Bräuche der dort lebenden Stämme zu studieren und um eine weitere Folge der beliebten All-African Television Serie Kayonga Kagame zeigt uns die Welt zu drehen. Die Folge soll den Namen tragen, das unberührte und rätselhafte Oberösterreich. Vor Ort entdecken sie ihnen völlig unbekannte Kulturphänomene, wie beispielsweise das Leerstehen der alten steinernen Kulthäuser. Die Ureinwohner versammeln sich stattdessen zur Kultausübung lieber in Zelten. Dort verweilen die Oberösterreicher oft tagelang und trinken gewaltige Mengen einer gelblichen Flüssigkeit, Bier genannt. Der afrikanische Kommentator hält fest.
Ums Bier trinken scheint sich alles zu drehen bei diesem Fest. Ja, von einem Fest muss man wohl sprechen. Die Eingeborenen trinken fast die ganze Nacht. Mit fröhlichem, geselligem Zusammensein hat das wenig zu tun. Die Teilnehmer von diesem Fest scheinen unter dem Zwang zu stehen, möglichst viel von diesem Getränk zu sich zu nehmen. Let the day, how many years will we have to pay? Let the day, how many years will we have to pay?
Dazu vertilgen die Einwohner hauptsächlich Hühner. Dieses Verhalten lässt die Forscher auf eine Sensation schließen.
Früher der gemeinschaftliche Verzehr des Lammes, jetzt der gemeinschaftliche Verzehr des Huhnes. Das weiße Volk hat ein neues Götzenbild. Das Totemtier Huhn hat das Totemtier Lamm abgelöst.
Der Witz dieses Films liegt darin, dass der Produzent das uns nur allzu bekannte Verfahren vieler weißer Forscher, die nach Afrika reisen, um neue Eindrücke zu sammeln, umgedreht hat. Zum ersten Mal nehmen wir bewusst wahr, wie es aussehen könnte, wenn wir einen uns vertrauten Teil unserer angeblichen Kultur als Außenstehender betrachtet. Ich finde diesen Film total lustig. Obwohl es schon etwas älter ist und ich in Tirol in einer Stadt aufgewachsen bin, kann ich die meisten Inhalte nur allzu gut nachvollziehen und bestätigen. Am besten gefällt mir die Tatsache, dass der Film genauso aufgebaut ist wie jene Filme, die von Europäern in Afrika gedreht wurden. Hineininterpretierend, analysierend und mit einer gewissen Selbstverherrlichung, so analysiert der afrikanische Kommentator die Struktur eines Zeltfestes.
Es beginnt mit einem gemeinsamen Mahl, dem folgt eine Phase der Verbrüderlichung und dann in Stufe 3 wird getanzt.
Im Film arbeiten die Schwarzafrikaner auch mit einem gewissen Hauch von Selbstverherrlichung. Wer den Film jedoch zu ernst nimmt, keinen Sinn für Humor hat und nicht über sich und die Seinen lachen kann, wird sich mit Sicherheit angegriffen fühlen und möglicherweise nicht einmal bis zum Ende zuschauen. Trotz der bissigen Veranschaulichung Österreichs oder gerade deswegen stieß die 1992 erschienene Dokumentation auf Begeisterung, so schrieb beispielsweise die Tageszeitung.
Eine mit bewundernswerter Präzision durchgeführte Analyse, die die Fachwelt sicher noch lange begeistern wird, ein einzigartiges Dokument europäischer Dumpfheit, wird somit dem ausländerfeindlichen, barbarischen Weisen zugänglich.
Auch der Standard lobte den Film.
Zu kühlen wissenschaftlichen Kommentaren des Ethnologen präsentiert der Film einen wunderbar fremden Blick auf das oberösterreichische Leben. Der sarkastische und perfekt durchgezogene Gegensatz von Bild und Ton verschmilzt zu einer Einheit mit ironischer Sprengkraft. Fürs Zuhören bedanken sich
Marina Milosavljevic,
Christoph Stieler
und hoffen auf ein Wiederhören bei Kultur pur
auf www.schulnetzradio.at.
So red, and what the hell is on Joey's head? And this is where I grew up. I think the president ought to fix it up. I never knew we ever went without. The second floor is hot for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, 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 oh God, I am. Every memory of looking out the back. We
me laugh. Every time I do, it makes me.
Als nächstes folgt ein anderer Beitrag zu dem Thema Eigenes und Fremdes. Doch wie kann man Eigenes definieren oder Fremdes? Ist Eigenes ein Besitz oder einem Menschen Bekanntes? Und was ist für einen selbst das Fremde? Eine andere Kultur? Wo besteht die Grenze zwischen Eigenen und Fremden? Dafür kann man ein Buchbeispiel herbeiziehen.
Graubart Boulevard, ein wahrheitsgetreues Buch, das eine erschütternde und zugleich spannende Geschichte von der Familie Graubart erzählt. Alles beginnt im November des Jahres 1938 in der Nazizeit. Richard Graubart, ein jüdischer Kaufmann, wird in seinem Haus von der SS ermordet. Aber wird nicht nur etwas von dieser Familie und von ihrem weiten Weg erzählen, sondern auch von der Täterseite wird einiges beschrieben. Vielleicht fragen sich nun einige, warum ich gerade etwas von einem Buch erzählt habe. Das ist ganz einfach zu erklären. Denn Christoph Bauer, der Autor, suchte lange Zeit selbst etwas über diese Familie. Er interviewte sie und brachte sehr viel über die ganze Familie in Erfahrung. Plötzlich kam er in das Leben der Familie Graubart und wollte ihre Geschichte wissen. Nach einiger Zeit wusste er schon sehr viel und dann stellte sich die Frage, ist das trotzdem noch etwas Fremdes für ihn, obwohl er ein so großes Wissen davon besitzt, oder darf man das Wissen, das man erworben hat, als eigenes bezeichnen? So ist es nicht immer leicht, einen Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern zu finden.
Der Mord von Richard Graubart fand in der Reichskristallnacht statt. In dieser Nacht fand das Judenpogrom statt. Ein Pogrom ist eine Ausreitung gegen Mitglieder nationaler, religiöser oder rassischer Minderheiten. In seinem Buch schreibt er auch etwas über die Tiroler Juden im 13. Jahrhundert. Somit blieb er nicht nur in einer bestimmten Zeit in der Geschichte, sondern weitete es aus. Die Geschichte geht in beide Richtungen weiter, wie schon zuvor erwähnt, bei der Opfer- sowie Täterseite. Margarete Graubart, die Frau von Richard Graubart und deren Tochter Vera verließen Österreich und gingen nach England. Zuerst war es jedoch nur Vera erlaubt, mit einem Transporter nach England zu reisen. Erst später kam Margarete nach und in England dauerte es lange Zeit, bis es ihr überhaupt erlaubt war, mit Vera zusammenzuwohnen.
Auf der anderen Seite wurde ein Täter der Ermordung nach dem Zusammenbruch vom Dritten Reich verhaftet. Dieser jedoch floh und kam erst 21 Jahre später wieder zurück. Zu dieser Zeit verbrachte er dann nur 2 Jahre in der Haft und wurde dann entlassen. Dazu nun ein Zitat aus dem Buch von Christoph Bauer. Zuvor sollte man wissen, dass es einen Hoteliersohn und Skilehrer gab, der SS-Hauptsturmführer war.
Der Skilehrer. War er der Mörder? Wieder und wieder frage ich mich. Ich schließe kurz die Augen. Hinter meinen Lidern läuft ein Film, führt mich von einem Archiv ins nächste. Ich über Meldebücher gebeugt, zwischen Aktentürmen, dann zu Hause am Schreibtisch. Konvolute, Korrespondenzen, Lebensläufe.
Begibt man sich in ein anderes Leben, ist es nicht immer einfach, bei seiner eigenen Meinung zu bleiben, sondern wird von den anderen Personen subjektiv beeinflusst. Doch Christoph Bauer versuchte bei beiden Seiten neutral zu bleiben, niemandem Schuld zuzuweisen oder nur eine Seite Glauben zu schenken. Und auch bei den Personen in diesem Buch kann man wieder fragen, was ist Eigenes und was ist Fremdes? Zu dieser Zeit war es nicht gerade leicht, sich als Jude zu seiner Kultur zu bekennen. Man wurde unter anderem benachteiligt und nach der Reichskristallnacht war es für viele Juden nicht sehr leicht, denn sie wurden angegriffen, weil sie Juden waren. Da kann es schon vorkommen, dass mancher sich überlegen mag, ob es seine Religion noch immer als seine eigene bezeichnen will. Auch auf der Täterseite gibt es dieses Beispiel. Für sie war es etwas Fremdes und manchmal kann auch Fremdes, das nicht ganz verstanden wird, abweisend wirken. Damals wollte sich niemand mit ihnen auseinandersetzen und so hatten sie meiner Meinung nach auch wenig Wissen über die Juden. Auch Vera, die Tochter des ermordeten Richard Graubart, war davon betroffen. Wollte sie nach diesem Anschlag überhaupt noch mit ihrer Kultur in Zusammenhang stehen? Die Vergangenheit war für sie Vergangenheit, die sie hinter sich abgeschlossen hat. Aber damit auch einen Teil ihrer eigenen Kultur. Einen Teil ihres eigenen hat sie aufgegeben und vielleicht sogar etwas Fremdes, das dann zu einem Teil von ihrem eigenen wurde, aufgenommen.
Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein Wiederhören bei Kulturpur. Wünschen Susanna Unge
und Iris Reinmüller.
I don't know.